Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Ihr seid immer noch älter als Ronaldo, aber spielt trotzdem besser. Oder aber auch, ihr seid Torschützenkönig in der Kneipenliga. Oder aber auch, ihr habt ein paar Freundinnen, mit denen ihr euch jeden Sonntag trefft. Oder ihr geht wirklich in welcher Liga auch immer, von ganz unten bis irgendwann, wo die Profis anfangen. Regelmäßig kicken, nehmt das ernst. Kümmert euch um eure Verletzungen, macht euch Schlangengift auf die Beine, anstatt euch zu erwärmen. All das sind Vorkommnisse, die man so im Amateurfußball allwochenendlich und auch in der Woche beobachtet. Und deshalb seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zum Amateur-Podcast für Sachsen-Anhalt. Wir sind ein Nischen-Podcast, wir wollen größer werden. Deshalb haben wir, also meine drei Persönlichkeiten und noch ein paar Menschen, uns überlegt, wir laden uns einen Star in die Sendung ein. Das ist Danny Piele. Bis jetzt funktioniert das, der Podcast wird immer größer und größer. Wir können ja mal nachher mit unserem heutigen Gast, den wir gleich vorstellen, auch darüber sprechen, ob wir Nische bleiben oder wie wir Mainstream werden. Möchtest du es übernehmen, unseren Gast vorzustellen?
Ich möchte, wie immer, es übernehmen, dich zu verbessern. Wir sind kein Amateur-Podcast, sondern
Amateur-Fußball-Podcast.
Der einzige Amateur hier bist nicht du. Und jetzt kannst du gerne unseren Gast vorstellen, weil ich glaube, dank dir sitzt heute Schulle bei uns.
Ich habe mal überlegt, was wir beide verdienen. Wir sind sehr wohl ein Amateur. Bei uns fließt kein Geld.
Das ist wie im Fußball, ich mache alles ehrenamtlich. Und du sagst jetzt nicht den Spruch von vor 10 Minuten.
Ihr seht, neben Danny sitzt ein Mann, der kam rein, wir kennen uns alle gegenseitig schon sehr, sehr lange. Mich hat er irgendwann mal kontaktiert und hat was von Schulle und Friends erzählt, hat immer Trikots in die Kamera gehalten und Zeitungsartikel geteilt und so weiter. Er ist einer dieser Menschen, die für den guten Zweck unterwegs sind. Wenn man sich auf ihn einlässt, dann merkt man, dass das, was er da macht, erstens mal sehr nachhaltig ist, zweitens, ja, für einen guten Zweck, aber auch wirklich tief in die Seele, erfolgreich obendrein. Das ist Sebastian Schulz, aber das sagt keiner, alle sagen Schulle.
Alle sagen Schulle, ja.
Ich sag dir guten Tag. Ich habe fälschlicherweise, als wir dich angekündigt haben beim letzten Mal, gesagt, Fußballer war er mal. Dann, du spielst noch oder spielst du?
Ich spiele noch.
Du spielst, das fiel mir erst hinterher ein, weil bei Schulle und Friends sehe ich dich halt nur immer bei der speziellen Erwärmung, auf die wir hier getränkemäßig jetzt nicht mehr eingehen, sah ich dich immer nur und habe gesagt, nee, der spielt nicht mehr selber irgendwie. Wo spielst du noch?
Ich spiele tatsächlich in der Kreisoberliga im Salzlandkreis, beim SV Eintracht Blau-Gelb-Peißen. Haben jetzt, glaube ich, das größte Comeback der Salzland-Geschichte geschrieben. Zur Winterpause 3 Punkte. Und jetzt am letzten Spieltag den Klassenerhalt sportlich perfekt gemacht.
Was hat euch das gekostet?
du hast nicht ohne Schuhe rauskommen heute.
Das klingt viel Kraft.
Das klingt sehr interessant.
Und über alles andere hast du gerade gesagt, schweigen wir hier. Ja.
Nee, aber sag mal, habt ihr da irgendwie noch verpflichtet? Auf welche Spieler von irgendwo hier?
Nein, wir haben keinen verpflichtet. Also wir hatten in der Winterpause tatsächlich das Glück, dass Matthias Buschkowiak zu uns zurückkam, der bis zum Winter in der Regionalliga-Co-Trainer in Greifswald war. Und das ist für uns eigentlich der Coach auf dem Platz. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir wieder Leben eingehaucht bekommen haben in die Mannschaft und auch in den Verein, weil da bringt er sich mittlerweile auch mit ein.
Was für eine Position spielst du?
Ich stehe im Tor tatsächlich. Genau, also ich versuche Fliegen zu fangen, aber es klappt mal mehr und mal weniger.
Dunkel in Erinnerung. Wenn Bärchen und du nebeneinander im Tor stehen, rückwärts, kann man euch nicht auseinanderhalten.
Ja, das spielen wir wahrscheinlich zu null.
Des Weiteren bist du Schiedsrichter. Ein spannendes Thema hier bei Musst du machen. Kommt immer wieder vor. Wir sind froh, wenn wir darüber heute auch mal kurz vielleicht quatschen können, wie du die Schiedsrichterei im Land wahrnimmst. Was braucht es, was braucht es nicht? Gab ja ein spannendes Thema auch mit dem Schiedsrichter des Spiels, wo wir uns getroffen haben vergangenes Wochenende in Eggersdorf. Da war der Schiri dann auch nochmal da und hat die dritte Halbzeit mitgemacht und hat das ein oder andere abgelassen. Und du bist Schulle und Friends Macher, Herzmotor, Erfinder. Erzähl mal von der Initialzündung. Wann das anfing, wann ist das? 2013, glaube ich?
Na, wir sind jetzt im 7. Jahr mit Schulle und Friends, ja.
2015
und genau, da haben wir tatsächlich mit Schulle und Friends angefangen. Und seit
7 Jahren?
Nein, Moment, seit 2016 gibt es Schulle und Friends.
Bei 24 minus 7 sind...
Und wir haben...
Wir haben schon 2024, ja.
Alter. Mathe 1 und 1 und 3.
Einfach rennen auf Steinzeit.
Ich komme aus 1984 nicht raus, mit so gut gefallen.
Du kriegst das Alter nicht raus, Paul.
Also ich habe tatsächlich... 2016 Schulen in Frenz gegründet. Und das war damals der damalige Buben- und Freizeitmannschaften, die es dann so aufkommend gab. Und wir haben dann tatsächlich mal so aus einer Bierlaune mit 3, 4, 5 Leuten gesagt, wollen wir nicht mal was was Cooles tun, was Gutes tun. Und dadurch ist dann die Idee entstanden 2017, dass wir für einen guten Zweck kicken, und haben Ende 2017, November 2017, das erste Mal unter karikativen Vorwand in Bamberg gespielt. Und hatten aber noch gar keinen Verwendungszweck. Also da war die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung, die wir nun seit 7 Jahren unterstützen, noch gar kein Thema. Und hatten dort beim ersten Hallenturnier 127 Euro in der Spendenbox und waren davon angetan und angefixt auf Deutsch. Und haben das dann eben weitergemacht und hatten binnen eines Vierteljahres 2.500 Euro zusammen, die wir dann an Mario Sowislo als Botschafter der Stiftung überreichen konnten. Ja, und aus einmalig sind mittlerweile 7 Jahre oder sind im 7. Jahr und sind summa summarum jetzt um die 130.000 Euro zusammengekommen. In dieser Zeit Tendenz steigend, glücklicherweise für die Stiftung, und da geht es gar nicht um mein Gesicht oder um meinen Namen oder sonst was, sondern einfach um das Thema, was wir als Team versuchen zu sensibilisieren, was natürlich auch mit eurer Unterstützung von Vorteil ist.
Oh, jetzt wird der Politiker, merkst du?
Und natürlich aber auch andere Sportlergrößen aus Sachsen-Anhalt da dazugehören.
Gibt ja wenig, außer Danny.
Es gibt wenig. Aber ich sage auch immer, Schulen Frenz wäre nicht das, wenn die Basis nicht mit den Amateuren stattgefunden hätte.
Haben wir, ich habe dich ja tausendfach verlinkt, hast im letzten Podcast ja gehört, dass wir wirklich es geschafft haben, hinten raus noch zu sagen, dass die Namenlosen, wie du jetzt da formuliert hast, die nicht verdienen, können wir ja nachher vielleicht mal alle sagen, oder ein Teil von denen, die da die Räume zulaufen und da irgendwie dann für die Stars den Boden bereiten, damit man so ein bisschen glänzen kann. Irgendwie.
Für Beckos jetzt, oder?
Na, Beckos haben wir alle miteinander durchgezogen, das haben wir ja.
Ich glaube, entscheidend oder elementar ist ja tatsächlich, da waren ja so bestimmt 3, 4 Leute bei, die immer dabei sind, habe ich so einen Eindruck gehabt. Und ohne die geht's ja nicht, weil ich glaube, bei dir, wenn du das reinstellst, von 20 Leuten sind am Spieltag dann wahrscheinlich noch 12 da, dann bringt noch jemand irgendwie welche Mütze, am meisten so durch.
So ist Danny ja auch reingerutscht, weil ich hier gemerkt habe, es fehlt wer. Dann habe ich gesagt, haltet ihr von Danny Biele?
Er hat ja das ganze Jahr in Schönebeck von sich reden machen lassen durch seine Torbilanz.
Aber nicht nur in Schönebeck, Schule.
Aber vorher, muss ich gestehen, kannte ich dich noch nicht so extrem.
Wirklich?
Hast du ihn ganz nie offen gestehen, obwohl ich...
Rausschneiden.
Warte. Nein, das schneiden wir nicht raus, weil...
Ich weiß nicht, mit
Danny. Wir sind der gläserne Podcast. Wir sind authentisch und man kann das komplett sehen, was wir da machen. Was ich einfach noch sagen wollte, zwei Sachen sind mir wichtig. Na klar, sagst du, es geht nicht um deine Sicht, deinen Namen, bla bla. Andererseits braucht man den Namen und das Gesicht immer. Und ich finde, du machst das auf jeden Fall in einer angemessenen Art und Weise. Und wenn dann immer, das ist ja bei allen ehrenamtlichen Dingen, Leute um die Ecke kommen und dann sagen, der macht das oder die macht das nur, um sich nach vorne zu stellen und bla und blub. Ich möchte erstmal pauschal immer an das Gute da glauben und dass Leute das einfach machen. Und jeder, der versucht, was über die normale Arbeit hinaus zu machen, was Ehrenamtliches macht, was karikativ ist, sollte auf jeden Fall erstmal ein bisschen Respekt kriegen und dann sollte man einfach aufpassen. Und das ist nämlich meine Anschlussfrage. Wie machst du dich sicher mit dem Geld und so weiter, dass das alles richtig, richtig läuft? Hast du da jemanden, der das für dich irgendwie abwickelt oder der da drauf guckt, irgendwie ein Notar oder Anwalt oder irgendwas?
Also es ist so, dass alles, was Großspenden sind, tatsächlich über die Stiftung laufen mittlerweile. Das heißt, der Spender, die Spenderin machen das ganz normal, eine Überweisung an die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Damit ich da komplett abgesichert bin, kriegen dann ihre Spendenbescheinigung, bin einer gewissen Zeit. Alles, was Barspenden sind, so rum ist es richtig, ist so, dass die immer in den 4-Augen-Prinzip mit den Veranstaltern ausgezählt werden. Wenn es noch mehr Augen sind, ist es umso sicherer. Desto öfter verzählen wir uns aber tatsächlich.
Das liegt aber an eurer Erwärmung. Also eure Erwärmung getränkemäßig war schon bemerkenswert.
Und dann gibt's ja, und das ist das große Thema, glaube ich, bei karikativen Sachen, die Transparenz zu gewährleisten. Darum gibt's ja immer diese Scheckübergaben von mir, um wirklich zu symbolisieren, Summe X geht an die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Ja, und es ist dann so, wenn Bargelder in den Spendenwürfeln mitgenommen werden, kriege ich eine Bescheinigung von der Stiftung, einen Einzahlungsbeleg, dass die Summe auch wirklich eingezahlt worden ist und.
Weil so verrückt das klingt, ja, du hast eine gute Absicht, du stellst was auf die Beine, die Leute haben auf welcher Ebene auch immer Spaß dabei und machen auch was Gutes, aber andererseits stellt man sich immer so mit einem halben Bein irgendwelchen Angriffen. Also
man wird für Gutmütigkeit und Ehrlichkeit im schlimmsten Fall noch bestraft.
Ja, das sind dann
mal ganz krass gesagt.
Ja, sind so flossig. Also die Gefahr besteht zumindest, ja.
Genau.
Aber ich hatte nämlich den Eindruck, und ich, bevor ich mir sowas mitmache, informiere ich mich auch immer und guck so. Und deshalb bin ich dann auch irgendwann dabei gewesen.
Ja, also es ist auch so, dass jeder, der das möchte, bei der Stiftung sich wirklich informieren kann über Schull & Friends, über die Finanzen. Es gibt ein Protokoll, ihr habt das gestern in der WhatsApp-Gruppe gesehen, das war nur die letzte Seite, wo dann noch wirklich statistisch die Werte stehen, die wir Jahr für Jahr und tatsächlich auch Monat für Monat so individuell gestaltbar ist, einsehen können. Ja, und das, eine größere Transparenz kann ich da als Ehrenämtler nicht liefern. Und ich glaube, dass da die Stiftung auch in einer überragenden Zusammenarbeit parat steht.
Wer ist da alles dabei bei der Stiftung?
Der Geschäftsführer ist Peter Minnig, die Stiftung sitzt auch in Leipzig. Das ist der Einzige, der das hauptamtlich macht. Und dann gibt es ein Kuratorium, einen sogenannten Vorstand, wo Susanne Brandt vom MDR dabei sind, Freddy Holzapfel von Radio SRW.
Susi, meine Susi. Susi. Hast du Susanne Brandt gerade gesagt?
Dann Alter, Susi, dafür werde ich gelüncht? Oh. Ich glaube, zur nächsten Vorstellung.
Ich kenne sie beide sehr gut. Also, aber das ist natürlich, also.
Gestern erst in der Hegestraße hat sie mir zugewunken.
Ja. Okay. Aber Freddy ist natürlich auch so eine Rakete.
Genau, und die unterstützt ja auch enorm viel. Und alles andere sind auch ehrenamtliche Leute aus Leipzig, Umgebung, Sachsen-Anhalt und. Und das ist ein ganz gutes Team. Und ich kann mich in der Zusammenarbeit mit der Stiftung in keinster Weise beklagen. Also, das ist überragend.
Wie hast du dich wohl gefühlt, Danny, als du das erste Mal dabei warst am Wochenende?
Ich hab das ja schon seit ein paar Jahren so auf dem Radar gehabt, weil man das so mitbekommen hat, dass da was stattfindet und immer nie so ein richtiges Gesicht zugehabt. Und das ist, ich finde das ja dabei eigentlich charmant. Nicht das, was du sagst, man braucht ein Gesicht dazu, sondern eher dieses Schüler und Friends stand im Mittelpunkt, bis ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass du dahinter steckst. Und ich habe mir halt immer die Frage gestellt, wie schaffst du es eigentlich aus so einem kleinen Projekt? Und du fängst ja wahrscheinlich an, wenn du da irgendwie das beim Spaß Bier entsteht oder Bierspaß entsteht, irgendwie die Freunde zu nehmen. Die Freunde zu nehmen, und jetzt hast du es ja geschafft und wahrscheinlich auch, ich kann mir schon vorstellen, dass der Marius viel mitgearbeitet hat, der wahrscheinlich da auch eine intrinsische Motivation hatte, irgendwas zu tun, aber du hast ja wirklich die Breiten des sportlichen Alltags oder des Profisports aus Sachsen-Anhalt abgedeckt, ob es jetzt ein Rennfahrer ist, irgendwie ein Handballer, ein Fußballer. Ich glaube, Kanute war sogar auch dabei.
War mal, also zumindest unterschrieben, ja.
Ja.
Für unser Charity-Shirt.
Und das ist dann halt irgendwie crazy. Wie hast du das über die... Wie hast du denn das über die Jahre hinbekommen?
Gearbeitet und nicht gefragt. Nein, also der Anfang war natürlich mit Marius geebnet, klar, als Botschafter der Stiftung, wobei mir das persönlich gar nicht so wichtig war, ob das jetzt ein Sportler ist oder nicht, aber das war das Kombipaket, was es da dazu gab. Und dann ist es ja so, dass wir am Anfang wirklich über die Dörfer gereist sind. Da kam dann ein Dirk Jemski dazu, den wir in Maasdorf bei Köthen kennengelernt haben, wo man dann natürlich ins Gespräch kommt, wo er auch fragt, was macht ihr? Wo kommt der her und. Und er dann sagt, ja, ich habe da Bock drauf, ich mache da mit. Dementsprechend waren dann auch Robert Stieglitz und die anderen Boxer mit dem Boot. Dann kam ein Kevin Schlitte dazu, der natürlich auch eine Reichweite hat als ehemaliger Bundesliga-Profi oder beziehungsweise Zweitliga-Profi. Ist ja nur in die Bundesliga aufgestiegen, richtigerweise. Und so kam dann alles ineinander. Und dann war es auch so, dass ich dieses Charity-Shirt, was wir haben, was ja in den sozialen Medien verfolgbar ist, oft dabei hatte, und wenn sich die Möglichkeit gegeben hat, hat man die Leute angesprochen, hat um ein Autogramm gebeten, mit den einen oder anderen ist man in Kontakt geblieben, mit den einen oder anderen noch nicht, was vollkommen okay ist, und so hat sich dann ein Netzwerk mittlerweile von, ich glaube, 30 bis 40 Leuten aufgebaut, die das Projekt tatsächlich unterstützen, und dann ist da ein Diskuswerfer mit Martin Wierig dabei, ein Rennfahrer mit Dominik Schark, Lea Ambrosius ist eine Bernburgerin, wo ich herkomme, die Nationalspielerin ist und die in Schwerin jetzt Bundesliga gespielt hat. Und so kommt dann eins ins andere. Ja, Max Planer als Olympiakanute. Und so kommt dann eins ins andere schlussendlich.
Ich finde die Idee mega. Mich würde nur interessieren, welcher der Nicht-Fußballer war der beste Fußballer?
Was ist denn ein Nicht-Fußballer? Ach, du meinst von den Sportartfremden?
Ja. Also tatsächlich hat Fabian van Olfen, finde ich, eine sehr gute Figur abgegeben.
Nee, eine gute Figur gibt er immer ab, weil er sehr, sehr trainiert.
Fußballer ist eine sehr, sehr gute Figur abgegeben.
Ich glaube, jetzt freut er sich. Liebe Grüße, Fabian.
Und unser Torwart dann am Wochenende, Andreas Rojewski, auch Handballer.
Ja, also warte mal. Hat Andreas Rojewski rein zufällig am Wochenende ein Tor aus 40 Metern gefangen?
Ja, oder? Aber er hat ja die Anweisung, er soll hochstehen.
Ja. Ich hab ihn am Sonntag dann in Bukau auf dem Stadtfest nochmal getroffen mit seiner Familie, weil er, glaube ich, auch in der Nähe bei uns wohnt. Und hat auch gesagt, das hat ihn wirklich genagt. Aber er sagt, er hat richtig Spaß gehabt. Er hat gesagt, so, in Ruhe, da kannst du jetzt in Zukunft immer ins Tor gehen. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, ich glaube auch der Torschütze von Eggersdorf ist der erste, der einen Applaus von einer gegnerischen Mannschaft bei Torerzielung bekommen hat, ja. Also wir standen ja tatsächlich alle und
Weil das ist ja, also pass auf, wir haben einen SCM-Typen, ja, der im Tor steht. Dann hat er mit Silvio Heinevetter, Enfant terrible, dann in Magdeburg, weil er halt zu den Füchsen gegangen ist, bla bla. Dann kann man halt rufen, Torwartfehler, das war genau wie Silvio Heinevetter. Ja. Und dann steht er so da und weiß nicht, ob er den Mittelfinger zeigt oder winkt. Ja. Also es war einfach, die Stimmung war schon wirklich toll und genau darum geht's ja. Es ist eine, genau. Also es ist eine Mischung, wir machen kein Pillepalle. Also man hat ja auch gemerkt, so Leute wie Beckus sind sauer, wenn sie ausgewechselt werden. Also die sind alle schon ein bisschen ehrgeizig. Es findet auf einem gewissen Niveau statt. So 2-3 Mal kriegst du zwar einen, aber da musst du keine Angst haben, dass du verletzt wirst. Aber es geht auch um den Entertainment-Faktor. Deshalb, es macht schon Spaß.
Ja, natürlich. Also ich sage auch immer, wir sind Gast und das ist ja auch ein, ja, ich nenne es mal Erfolgsrezept, so formuliere ich es jetzt, dass ohne die Vereine, die uns einladen oder Unternehmen, die uns finanziell unterstützen für die Stiftung, würde das ganze Projekt ja so auch nicht funktionieren. Ja. Und jetzt am Wochenende Eggersdorf war, glaube ich, ein hervorragender Gastgeber. Das muss man wirklich so sagen. Und es war, glaube ich, vom Stimmungsbild angefangen über die Zuschauer, die doch zahlreich, fand ich, da waren. Also es waren mit Muster immer Zuschauer und für einen Benefizkick auf, bei allem Respekt, Dorfebene, und das meine ich gar nicht negativ, ist das, glaube ich, schon anschaulich. Und das da muss man dann noch für Unterhaltung sorgen. Das machen zum einen wir und zum anderen der Gegner hoffentlich.
Also mit Eggersdorf war es ja nur auch ein spezieller Fall, weil es eine Woche vorher, anderthalb Wochen vorher.
Das Event zur richtigen Zeit, um zu zeigen, dass halt mehr als irgendwie eine kleine Gruppe von vielleicht sogar noch Minderjährigen dasteht und vielleicht mal eine kleine Jugendsünde begehen, ja.
Eine kleine Jugendsünde, über die man definitiv sprechen muss, klar. In dem Moment, wo du da fremdenfeindliche und rassistische Parolen ballerst irgendwie.
Vermeintlich, wir waren nicht dabei.
Wir waren nicht dabei,
ja. Aber trotzdem ist ja das mehr, also der Verein ist ja mehr als das, was da passiert. Und was ich halt der richtig charmant finde an dem, was du da machst mit deinem, oder wir, in dem Fall jetzt ja wir, ja, in der Karo nominiert.
Herzlich willkommen.
Ja. Du machst zum einen was Gutes für Kinder oder für die Krebsforschung. Und du kriegst halt auch ein Bild von der Vereinsarbeit, die da draußen stattfindet. Also nämlich mal Eggersdorf zum Beispiel, weil das ja in der Regel immer zu Vereinsfesten eingeladen. Und da siehst du ja eigentlich, was den Amateurfußball und dieses Vereinsleben ja irgendwie ausmacht. Da steht dann irgendwie die Feuerwehr, da sind dann die Eltern der Kinder, die irgendwie Wurst verkaufen. Dann tanzt noch die Tanzgruppe aus dem Ort in einem Festzelt. Dann hast du einen Bierausschank, du hast total nette Leute, die dich irgendwie begrüßen. Die hast du noch nie gesehen und trotzdem sind die halt unglaublich nett und vor allem auch dankbar, dass das irgendwie stattfinden kann. Und ich glaube, genau das ist ja das, was du über die Jahre gemacht hast. Und du hast ja nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Vereinsleben, was du da findest. Ja,
ja, also ich bin ja selber Vereinsfunktionär, mache auch Forschungsarbeit etc. pp. Und es ist beim Fall Eggersdorf so, die haben gleich an dem Wochenende, wo der Vorfall war, mich kontaktiert. Ich war zu dem Zeitpunkt in Prag zur Abschlussfahrt. War beim Anruf aber noch nüchtern, ne, mit meinem Verein.
Stefan und mich jetzt dann tatsächlich
enttäuscht. Das kommt noch. Er hat sofort gesagt, ja, du, Schulle, pass auf, gestern hast du das schon gelesen. Und ich sage, ja, ich bin soweit up to date durch die Medien. Kommt ihr denn auch? Und,
warte. Durch die Medien ist man nicht zwangsläufig up to date.
Aber
man hat das ja möchte ich an dieser Stelle nur sagen. Du hast es mitbekommen, dass genau. Da was war. Genau. Up to date bist du da noch lange nicht.
Aber ich habe das zumindest zur Kenntnis genommen, dass das was gewesen ist, und er hat sofort angerufen und ich sage, na klar, kommen wir, weil ich sage, auch die Ehrenämter, die Vereinsarbeit machen, eben auch nichts dafür können, wenn sich andere mutmaßlich daneben benehmen. Und dieser Termin steht mittlerweile ein Jahr vorher, ja, bevor wir dann zu Gast sind. Also so laufen mittlerweile auch die Anfragen.
Aber hey, das ist ja stark. So ein Vorfall ist halt einfach so ein Vorfall. Man kann doch dann nicht einfach dann alle Menschen, die da gute Arbeit leisten und nachhaltige Arbeit leisten und intensive Arbeit leisten, mit Herzblut dabei sind und das bestmögliche Versuchung zu machen, irgendwie dann in einen Sack stecken und dann haut man da drauf und dann fährt niemand mehr nach Eggersdorf. Was ist das denn für ein Quatsch? Und das ist ja ein Geist. Wir kommen gleich drauf, weil du hast ja auch Feedbacks bekommen, weil so wie du das jetzt, wie du das da gemacht hast, wir sind hingefahren, dann waren wir auch da, dann haben wir beide uns so wohl gefühlt, dass wir es in unserem letzten Podcast auch formuliert haben, genau das, was Danny eben nochmal kurz zusammengefasst hat. Und gestern erreicht mich dann halt eine Nachricht von Sandy Stolle, den Namen kann ich in dem Moment nennen auch, weil die dort auch als Vereinsfunktionärin mitarbeitet, ihr Freund ist, glaube ich, sogar der erste Vorsitzende und hat auch gegen uns gespielt. Und die hat sich tränenreich und intensiv bedankt. Ich habe dir das ganz kurz vorhin vorgelesen. So kommt es dann auch wieder zu dir zurück. Und das ist halt dieses Ping-Pong-Prinzip, was ist. Aber du hast ja nicht nur gute Nachrichten gekriegt dafür, dass wir den Eckhaus so
haben. Ja, was heißt, also Nachrichten persönlich nicht, aber die sozialen Medien machen ja vieles öffentlich und oder alles öffentlich. Und es gab bei einem Post unter dem Bild von unserem Mannschaftsbild mit den Mut und Toleranz, was wir gemacht hatten. Ja, so ein suffisanten Kommentar, so wie könnt ihr nach Eggersdorf fahren, so sage ich es jetzt mal durch die Blume. Und das finde ich halt schade, weil derjenige auch Vereinsfunktionär ist.
Achso, du hast den Menschen erkannt, der war.
Ich kenne den, ja, na klar. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man halt nicht über den Tellerrand hinausguckt, sondern immer nur diesen Ist-Moment sieht, ja.
Ja, aber da kann man an der Stelle genau sagen, genau weil wir da waren, weil wir dann auch noch unsere Verantwortliche für gesellschaftliche Verantwortung vom FSA mit hingebracht haben, weil wir einfach mit offenen Augen da waren, aufgesaugt haben, wie da gearbeitet wird, unsere Feedbacks gegeben haben, es weiter verbreitet haben, weil Menschen, die sowas machen, gibt es. Und Danny sagt es, ein besoffener Moment, ein bisschen drüber gewesen, bekloppte Gruppendynamik, was auch immer da die Ursachen sein können, auch mit denen kann man ja reden und dann kann man sagen, hey, wir sind in Eggersdorf unsere Gemeinschaft, wenn ihr weiter dazugehören wollt, reißt euch ein bisschen zusammen, guck mal, Schule and Friends waren auch da und an die Frage, also ich weiß jetzt nicht, wer das war, der das da geschrieben hat, deshalb stellvertretend nur die Frage, was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir die Menschen dann ignorieren? Sollen wir sowas absagen und eine ganze Dorfgemeinschaft damit bestrafen, dass 5 Leute irgendwie Scheiße gebaut haben? Das kann es ja auch nicht sein, oder?
Also ist. Nein, genau. Also ich sag mal so, wir alle hätten ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, nein, wir wollen da nicht hin. Aber das stand eigentlich nicht zur Diskussion.
Kam nicht einmal die Frage auf.
Das kam auch nicht die Frage meinerseits als Anführungsstrichen Teamchef oder Teamgründer, wie auch immer, weil ich halt, wie gesagt, das Ehrenamt sehe, ja, und wir sind auf Unterstützung der Vereine angewiesen, die Vereine laden uns ein, weil sie eben ihr Dorffest, ihr Heimatfest, ihr Jubiläum in dem Fall feiern wollen und wie eben kurz vorher schon erwähnt, die Planung geht da ja schon ein Jahr vorher los und die Anfrage war auch ein Jahr vorher und wenn es dann natürlich auch der glückliche Fall ist, dass wir an dem Sonnabend doch relativ prominent besetzt sind in der Anzahl.
Mit ja, relativ gesagt.
Nein, ich meine in der Anzahl, nicht von den Namen her, sondern einfach in der Anzahl, weil wir waren mit 8 oder 9 Leuten da.
Humor ist das, was wir hier machen im Podcast.
Das kenne ich nicht. Du hast immer gesagt, ich bin streng. Nein, aber das gehört ja auch dazu. Und von daher stand das überhaupt nicht zur Diskussion. Und ich glaube, man sagt ja immer, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und die haben sie, glaube ich, lobenswert ergriffen in dem Zusammenhang. Und von daher sollte man es dann auch, glaube ich, da lassen, wo es ist.
Nur hau mal auf den Punkt, was ist denn bei rumgekommen für die methodische Krebsforschung?
Also wir haben gestern ein Telefonat gehabt mit Sebastian David von Eggersdorf und es sind sage und schreibe 1.400 Euro zusammengekommen für ein Benefizspiel. Was ja immer so klein gemacht wird mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, aber hin und wieder mal. Und da kann man Eggersdorf, dem ganzen Ort, dem Verein, den Verein nennen, weil wir waren ja auch Feuerwehr etc. pp. Vor Ort, nur ein Dankeschön ausrichten. Leider Gottes im Deutschen, mehr gibt's nicht her. Und das ist halt ja der Wahnsinn schlechthin. Also einen vierstelligen Betrag auf einem Dorf, bei allem Respekt, in der Höhe ist Wahnsinn. Cool.
Ich mag den Moment immer, wenn du deine Ansprache gemacht hast und dann sagst, denk dran, jeder Spieler haut mindestens einen 5er rein. Und wie dann sofort alle in ihren Taschen und sonst irgendwie was rumbasteln und so weiter und dann die Scheine da halt einfach rein knistern. Irgendwie jeder so, wie er es halt irgendwie kann und da ja schon allein immer schon mal ein Töpfchen noch zusammenkommt von denen, die da sowieso schon in ihrer Freizeit hinkommen, ein bisschen kicken wollen und ein bisschen Spaß haben wollen. Ja, ich mag das. Es gibt wahrscheinlich ganz viele oder ähnliche Projekte, wenn ihr auch sowas habt oder darüber berichten wollt. Im Bereich des Amateurfußballs könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ich glaube, so vergleichbar gibt's in Sachsen-Anhalt zumindest nicht.
Oder wenn Schuller und Friends mal zu einem Ort oder zur
Wissenschaft
kommen sollen. Ein Jahr Wartefrist, vielleicht können wir noch ein bisschen was drehen, dass es kürzer wird.
Also tatsächlich stehen die ersten 2 Termine für 25 schon. 30. April in Wittenberg. Also es geht auch.
Fahren wir mit dem Bus?
Wir fahren mit dem Bus.
Mit dem Schlenki.
Also die Entfernungen.
12 Uhr Blumenhalle.
Ich habe sogar den Busfahrer dafür.
Echt, wirklich?
Ja, tatsächlich. Nein, aber die...
Kann Beko so in Busform?
Ich lass uns nicht immer... Der war so sympathisch und freundlich. Ich habe nicht gemerkt, ich weiß das nur, weil ihr mir das erzählt habt, dass er sich aufgeregt hat angeblich, als er ausgewechselt wurde.
Und der war
super sympathisch.
Er wird super Muskelkater aktuell haben, weil er schon seit Montag in der Vorbereitung ist. Schöning hat ja sehr große Ziele in der Oberliga. Hat schon schön gekotzt.
Weißt du, er hat wirklich. Aber ich glaube, er hat da ein paar Sondervergünstigungen.
In Schöning? Ja, die soll noch eine gute Anlage haben und eine gute Bratwurst. Vielleicht doch.
Naja, Highspeed DSL.
Dafür ist ja Schöning bekannt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da unglaublich viel Kohle rauswerfen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Ja. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und was man auch betonen sollte oder hier zumindest erwähnen, meine Hochachtung an dich für diese Ruhe und Gelassenheit bei der Organisation, weil jetzt bin ich ja selber auch einer, der dir heute noch sagen musste, dass ich morgen, ihr spielt ja morgen in Güsten, und dass ich da kurzfristig absagen musste, weil was anderes dazwischen gekommen ist, und mit der Gelassenheit, wie dann immer, bupp, geht dann in der Gruppe, ist deine Nummer plötzlich einen anderen Namen vergeben. Das geht manchmal so in Minuten schneller. Das finde ich total großartig, wie du das da machst. Finde ich irgendwie sensationell. Also Hut ab. Aber du hast ja mittlerweile genug Menschen, die Bock haben zu kicken, ja, die da irgendwie dabei sind.
Ja, ich glaube, der Pool von Schulle und Friends Amateure ist bei rund 100 Fußballern mittlerweile in der WhatsApp-Gruppe. Tatsächlich.
Du wolltest doch jetzt was Böses sagen, oder?
Danny Piele ist, glaube ich, noch nicht drin.
Bei den Amateuren würde ich mich auch nicht
sehen. Aber ich habe auch noch die etwas gehobenere WhatsApp-Gruppe. Und da werden wir Danny noch gebührend integrieren.
Danny, soll ich dir was sagen? Weißt du, warum wir beide in der gleichen Gruppe sind?
Ja.
Ich möchte es nicht wissen. Weil den nach Gewichtsklasse einsteigen. Wir sind beide bei denen, die was tun müssen.
Das ist einfach so unnötig.
Es ist eigentlich eine Frechheit, dass deine Frau sagt über uns beide, dass wir im Trikot nicht mehr gut aussehen. Spinnt die oder was?
Bei dir kann ich es verstehen. Das war echt,
Alter,
das
jetzt sei doch mal jetzt.
Aber ich habe wirklich ein Video gesehen, das war im Hochformat gefilmt, was ja eigentlich noch sehr fordernd ist für die Figur. Und trotzdem, mein Gott, um Gottes Willen.
Lass uns mal bitte zusammenhalten, das ist eine Frechheit.
Ja, wir müssen uns halt fit machen. Ja. Also ich, bitte, für dich wird es schwierig, weil... so.
Also ab morgen früh, jeden Morgen 6 Uhr Hügeltomate hoch und runter. Wir rufen beim Felix Magath noch an. Übrigens eine Empfehlung für euch, guckt euch die Felix Magath-Folge an, da hat Danny auch sein Fett gekriegt.
Ich werde mit Mazzarode sprechen, dass er mich irgendwie fit macht.
Weißt du, wo ich aussteige bei Matze? Weil da muss man ja das Essen sein lassen und ich esse so gerne.
Ja, das stimmt.
Das ist halt, und im Alter wird's Essen immer wichtiger, glaub mir, weil andere Sachen weniger. Und das ist echt, echt schwierig.
Okay, ja. Welche Highlights hat man dieses Jahr noch? Oder wir? Ich muss mir auch sagen, ich bin in der Mannschaftsgruppe.
Du bist das Küken, ja.
Du bist Anwärter. Wie in so einem Motorrad.
Ich würde mich gerne noch weiter qualifizieren für Aufnahmebereiche.
Ja, also wir sind jetzt das Wochenende zweimal unterwegs, morgen in Güsten zum 120-jährigen Vereinsjubiläum. Und Sonntag spielen wir eine Mini-EM in Niederndodeleben. Veranstaltet von, darf man ja glaube sagen, Sanford City Börde. Ich glaube, das ist auch ein gutes Highlight. Dann geht's im Juli weiter.
Übrigens, kleiner Funfact für alle anderen, die jetzt die Fußball interessiert sind, als Schulle, dass sie gesagt hat, Mini-EM auf Kleinfeld und so, da gingen die Arme hoch und alle wollten mit dabei sein. Und Schulle, nee, das ist alles schon vorher. Bei Kleinfeld habe ich immer keine Probleme. Also da, wo man ein bisschen weniger laufen muss, sind sie alle da. Unglaublich.
Ja, und, ich glaube, das wirklich große Highlight, wenn man das so nennen möchte, ist im Juli am 19. in Edgarsleben. Dort spielen wir ein Benefiz-Blitzturnier mit dem SV Blau-Weiß Edgarsleben und der Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg.
Gegen Kaismanei.
Machen das, ja, wenn er nicht bei uns mitspielt, dann wird er da mitspielen. Ja,
also ich habe schon mit Kai zusammen gespielt.
Mit Kai oder mit Kais?
Kaismanei.
War Kai auch gut?
Kai war hinten dran. Nee, aber Kais war, der ist ja
52, auch, glaube ich.
Der ist so alt wie ich, genau. Und was der noch abgezogen und abgerissen hat, das war sensationell.
Ich habe in seiner Prime gegen ihn gespielt.
Hat gegen dich keinen Stich gesehen?
Tatsächlich sage ich es ungern, aber er war müh besser. Nee, er war schon.
Das war
in der Saison, als sie fast aufgestiegen waren in die zweite Liga aus der Regio. Da haben sie auch mitgespielt mit Kotulak und Kaismanei und Krömer, dieser 4K-Sturm, Kukulis und einer fehlt noch. Mit K? Keine Ahnung.
Kai.
Kai? Weil wir sagen, Kai, der war schon brutal. Kommt der aus Magdeburg? Der wo lebt denn aktuell?
Der lebt aktuell in Celle.
Okay, ist doch nicht so weit, ja.
2,5 Stunden.
Liegt immer im Auge des Betrachters, ja.
Kaismanei, klasse.
Ja, und das war doch das Spiel,
in Schackenslam, glaube ich.
Ja, wo sogar Dings dabei war, Thorsten Rode.
Thorsten Rode rechts außen.
Thorsten Rode eigentlich als, aber was, als Herr Thorsten, großen Respekt, du weißt hier, aber hat eigentlich als Stadionsprecher die ganze Zeit fungiert und hat irgendwann, schmeißt er mir wirklich das Mikro hin. Stefan, sag du mal was. Ich saß da schön auf der Auswechselbank und habe meine Sprüche nur für die Privatsphäre losgelassen. Und dann hat er gesagt, jetzt gehe ich rein. Und die Mischung aus seinem ersten Sturmlauf und dem Mikrofon war ich heikel. Aber ich habe dann nichts gesagt. Alles war geil.
Am Mikrofon bist du auch stärker.
Nee, Thorsten Rode war wirklich so, das war wirklich, ich hatte richtig Angst, dass er sich ganz dolle verletzt.
Aber er hat's ja gut gemacht.
Ich glaube, er hat
sogar fast ein Tor geschossen.
Am 19.
Also er war zumindest in Reichweite. 19. Juli,
muss ich in meinen Kalender gucken, muss mal gucken.
Traditionsmannschaft FCM
ist natürlich weiter, ein Highlight, ja. Weiterer Abend.
Tomba und Bärchen und die ganzen alten Raketen
Peter dabei. Otte, Basti Henge,
Otte,
Gerlach, da sind schon ein paar dabei.
Den man mal ein Bein stellen möchte.
Ja, aber ich glaube auch, dass wir da tatsächlich eine sehr, sehr gute Truppe bieten werden. Wenn wir zum Beispiel mit Artani Sufi, wer den kennt, oder viele werden ihn ja kennen. Es ist ja auch immer ein Highlight, wenn der über den Platz flitzt und Fußball spielt. Und ich glaube, dass wir da auch, ohne da eine sportliche Brisanz reinbringen zu wollen, weil es geht um guten Zweck, aber auch den Oldies im Blau-Weiß auch ein bisschen Paroli bieten werden.
Wann hast du gesagt?
19. Juli. Ich glaube 18 Uhr, 18.30.
Wo? In Edgerslam?
Leider nicht. In Edgerslam.
In Edgerslam wäre natürlich geil, muss ich an dieser Stelle grüßen. Da wohnt Familie von mir. So.
Edgerslam?
Direkt bei Ehlen.
Bei Ehlen.
Fährst du in Richtung Ehlen rechts ab und dann kommst du an so einem alten Bahnhof vorbei auf der linken Seite und dann bist du schon fast in Edge, so sagt der Fachmann dort. Und da geht's richtig ab in Edge. Ja, nur gute cool. Leute, wirklich gute Leute.
Auf Salzankreis, ja?
Ja.
Fleischerei Zwiegulski, hier Heimatadresse.
Zwiegulski.
Fleischerei Zwiegulski. Wahrscheinlich wird's da die Grillutensilien von der Fleischerei Zwiegulski beste Ware.
Um einen Übergang aus dem Salzland zu bekommen oder ins Salzland. Heute ist Kreispokalfinale. Salzlandpokal.
Morgen.
Heute, 21. Oder ist heute der 20.?
Heute ist der 20.
Dann morgen tatsächlich. Bist du morgen da?
Heute ist der 20.
Wir spielen mit Schulden in Frenzenküsten.
Ja, stimmt.
Kann ich leider nicht.
Wir können beide nicht, Danny.
Plötzkau gegen Nienburg.
Aber ja. Ich glaube, große Kulisse.
Ja, auf jeden Fall. Kreispokal, also, ich bin ein absoluter Fan.
Letztes Jahr war Plötzkau gegen bei Berge Finale vor über 800 in der Sparkassenarena in Bernburg.
Sparkassenarena in Bernburg.
Das klingt nach einem großen Event.
Ich muss ja auch Sponsoren suchen über diese Plattform, ja. Da kann man nochmal Werbung für die Sparkasse machen. Sparkassenarena in Bernburg. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das sogar vierstellig wird.
Von Zuschauerzahlen.
Und bei Nienburg spielen viele alte Weggefährten von mir aus Nachwuchszeiten in Plötzkau spielen 1-2 mit. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Finale.
Also ich würde mich festlegen, ich habe zwar schon gegen Plötzkau gespielt, aber ich habe ein paar Sympathien mit Nienburg. Zum einen, weil unsere eine Losfirma da war, der Andreas.
Knopp,
also genau.
Auch schon für Schule in Frenz gespielt.
Und ich war fast so viele Tore wie ich. Und Toni Adam, ehemaliger Mitspieler aus Stassfurt, der hört dies ja auf in Nienburg. Würde ich ihm nochmal gönnen, dass er da den Pokal gewinnt. Nein.
Stassfurt. Haben diesen...
Oh, der Blick ist
Staffelliga Landesliga. Ich weiß auch nicht, es war ein Impuls. Du sagst Stassfurt.
Bleibt halt eigentlich die nächste Staffel, die auch stehen.
Nur gucken, nicht anfassen. Ja, hast du das gesehen? Fandst du das gemein, dass wir das gemacht haben? Oder?
Also wo du gesagt hast, ein Kumpel oder ein Weggefährte, der in Stassfurt dort tätig ist, der das Paket da geschickt hat, könnte ich eigentlich auch eins und eins zusammenzählen, dass es Kolle ist.
Aber jetzt mal ohne Quatsch, Kolle. Mach mal hier, kann man mal auf mich jetzt sehen? Ja, Kolle, wie verrückt musst du eigentlich sein, mir diesen Pokal zu überlassen? Glaubt ihr in Stassfurt wirklich, dass ihr den wiederkriegt?
Aber noch viel geiler ist ja...
Warte. Ab jetzt ist das hier die Kulisse.
Ich glaube, genau das wollten sie. Du bist schön reingetreten ins Fettnäpfchen.
Aber warte, wenn der jetzt für immer, guck mal, wie gut der da steht.
Mensch, ich habe davon 700 im Keller. Ich bin aus der Liga wirklich 17
Mal aufgestiegen. Dann möchte ich einen von dir.
Ja. Okay. Aber weil du gefragt hast.
Entschuldigt, aber es lag da.
Wie verrückt Kolle ist, an dem Spieltag haben ja wir zu Hause gespielt gegen Warnow und Stassfurt in Irxlim. Er ist ja da verantwortlich so für die sportliche, fürs Sportliche.
Genau.
Und war dann in Schönebeck zu Gast und ist wirklich nach Schlusspfiff mit seiner halt immer so eine Anglermütze auf und ist prädestiniert dafür, dass er irgendwie immer North Face-Klamotten anhat.
Also und so ein Hooligan-Look.
Wenn man das so nennen möchte, ja, keine Ahnung.
Habe ich im englischen Fernsehen gesehen, gibt es ja in Deutschland nicht.
Ich würde das jetzt nicht so wie du immer in Schubladen packen.
Ja, ich kann nicht anders.
Ja, und auf jeden Fall ist er dann nach Spielende dann wirklich über dieses Spielfeld in Schönebeck gelaufen zu dem Barnauer Trainer, hat sich mit dem umarmt und das war schon sehr deprimierend. Um mal abzurunden, wie verrückt er tatsächlich ist.
Ja, aber er hat gesagt, der ist ein Kumpel von dir.
Ja, davon gibt es viele. Nein, ich komme mit Köln gut aus, das passt schon.
So, Kreispokal haben wir schon.
Wir haben nur einen Kreispokal, haben wir. RBW-Pokal. HSV Gröbern gegen Friedersdorf.
Ach du Gott. Hast du eine Haltung dazu?
Ich habe Gröbern mal gepfiffen, aber.
Warte. Gehpfiffen oder verpfiffen?
Gehpfiffen. Ich habe Gröbern mal
verpfiffen. Aber in einem Derby, mal gegen Gräfenhainichen. Ich glaube, über 400-500 zahlende Zuschauer gewesen. Ich glaube, 3 Elfmeter, 3 Platzverweise. Und ich glaube 3-3, also die 3 war prägend in diesem Spiel.
3, habe ich richtig gehört, 3 Platzverweise?
Aber hast du als Schiedsrichter keine anderen Mittel immer, um die Leute runterzuschmeißen?
Na, mittlerweile ja, aber damals war ich ja noch sehr jung und am Anfang und...
Echt? Beobachtest du an dir, eine bessere Überleitung konntest du gar nicht machen, denn
deshalb bin ich der Medienprofi.
Mega. Dass wir zu deiner Schiedsrichterei kommen. Nimmst du an dir selber wahr, dass du jetzt weniger Karten ziehst?
Ja, weniger weiß ich nicht, aber auf jeden Fall weniger Platzverweise, deutlich weniger Platzverweise. Ich glaube, das ist menschlich, dass sich ein junger Schiedsrichter oder eine junge Schiedsrichterin wehrt und das anders, wie das ein erfahrener oder gestandener Schiedsrichter macht. Der Schiedsrichter hat eben die Möglichkeiten in Form von gelber, roter Karte und ich glaube, dass das auch ganz normal ist, dass für Meckern schneller gelb gezeigt wird bei den Jungen. Ich sage jetzt mal unerfahrenen oder noch neu im Amt arbeitenden Schiedsrichter ist. Und
das sehe ich komplett anders. Aber das darf nicht sein. Genau das darf nicht sein. Und ich sag mal, muss ich halt so ohne Lanze brechen, da müssen wir halt dran arbeiten, dass die jungen Schiedsrichter sich das nicht als stilistisches Mittel nehmen und permanent irgendwelche Karten, weil genau das macht's ja aus, ja. Und da mache ich halt tatsächlich
Entwicklungsprozess,
auch...
Entwicklungsprozess, Danny.
Nein.
Ja, krass, soll ein komplett fertiger, seriöser Schiedsrichter sofort herkommen?
Da geht es ja gar nicht um fertig. Es geht einfach um die Art und Weise, wie ich mit Spielern umgehe. Ich glaube, wir haben das in einer Folge schon mal gehabt. Ich muss mich doch als junger Mensch, genauso wie als alter Mensch, auf Menschen einlassen können. Wenn ich aber als erste Prämisse weiß, okay, jetzt schnauzt mich hier so ein 36-Jähriger überwichtiger Stürmer voll, jetzt muss ich ihm eine gelbe geben, damit ich das entkräfte und deeskaliere, das ist ein Irrglaube. Das ist in jungen Jahren ein Irrglaube.
Das weiß der junge Schiedsrichter, die junge Schiedsrichterin ja spätestens dann, wenn sie dir diese gelbe Karte gegeben hat.
Nein, und das ist eine Ausbildung, für mich ein Ausbildungsschwerpunkt. Das muss für mich ein Ausbildungsschwerpunkt sein.
Du meinst also, dass in der Ausbildung irgendwann eine Lektion kommt, wo ein Bild von dir hochgehalten wird, wenn der euch auf die arroganteste Weise mit einem zugegebenen guten Humor, Volltexte, zieht nicht sofort die gelbe Karte. Erst beim dritten Mal. Ich meine, dann kriegst du sie nicht in der 7., sondern in der 30.
Das Minute. Das war jetzt tatsächlich sehr lustig gehalten.
Ja, war es auch.
Aber du grundsätzlich sage ich, ist es, wenn deeskalierst du als junger Schiedsrichter nicht, wenn du gelbe Karten für Banalitäten gibst, um vermeintlich Ruhe in ein Spiel zu bringen.
Was ist eine Banalität für dich?
Na, beispielsweise meckern oder sowas, ja. Wenn ich jetzt wegen meckern permanent, dann ist okay, jetzt kommt da einer, der hat vielleicht eine gewisse Autorität, dem muss ich jetzt eine gelbe Karte geben, dann ist der ruhig, wird bei nichten passieren.
Schulles Oberkörper bewegt sich, er atmet schneller. Sag mal, was du dazu denkst.
Ich glaube, das ist einfach nur auch eine Empfindungssache von jedem Schiedsrichter selber. Also der eine lässt eher mit sich reden, der andere weniger. Das ist ja nicht nur beim Fußball so, das ist ja grundsätzlich ein Thema. Und wie gesagt, dass da ein junger Schiedsrichter sich vielleicht auch schneller angegriffen fühlt, weil ein älterer Spieler kommt und erbost, meckert, schimpft, ist die Schwelle vielleicht eine andere, als wie wenn das, wie gesagt, ein gestandener Schiedsrichter ist. Mich würde mal interessieren, ob Manuel Gräfe, der ja ein Riesenansehen in der Bundesliga genossen hat und der viel durch seine Erscheinung und durch seine Autorität gemacht hat, ob der in den jungen Jahren in der Bundesliga, wo er da war, was genauso du, dieses Ansehen hatte. Das hat er sich auch erarbeitet.
Du hast für mich gerade die Lösung gesagt. Es hat nichts mit Erfahrung zu tun oder mit Ausbildung, sondern mit Kommunikation. Du hast gesagt, ein kommunikativer Schiedsrichter. Und kommunikativ, das ist was man hat oder nicht hat. Und ich glaube, ist man nicht kommunikativ, dann kann ich auch einen 40-jährigen Schiedsrichter haben, so wie wir im letzten Spiel hatten, der mir nach einer Nachfrage schreiend entgegenrief, nochmal und du kriegst gelb. Das ist nicht altersabhängig, ob ich kommunikativ bin oder nicht. Das ist ein Wesen.
Letztes Ligaspiel, nicht bei Schul & Friends.
Genau.
Weil der Schiri war cool.
Ja.
Ja.
Er hat es auch leicht mit uns.
Ja, ich habe das, ich habe am Wochenende auch noch gepfiffen. Ich hatte ja, ihr habt das in der letzten Folge gesagt, ich hatte sogar noch ein Meisterschaftsspiel. Hecklingen ist ja in der ersten Kreisklasse aufgestiegen. Ich hatte das Parallelspiel in Neuendorf, die aufsteigen mussten mit einem Sieg in Kalbe. Und dann gab es eine Situation, dass mich ein Spieler aus Kalbe angeschrien hat auf dem Platz. Ich den auch schreien lassen habe. Und ich habe dann ja eigentlich auf dem Platz eine Arschruhe weg und sage, so, pass auf jetzt. Du hast mich jetzt angeschrien, jetzt schreie ich dich an. Und hab den dann total zur Sau gemacht, hab den eine gelbe Karte gegeben. Ende vom Lied ist, der hat die gelbe Karte angenommen, wurde kurz danach ausgewechselt, hat einen Handshake gegeben und gesagt, Schiri, Schulle, alles gut, alles geil. Ja,
trotzdem die gelbe Karte
gekriegt. Ja.
Aber weil's drüber war. Und das wusste der auch.
Also, ich habe ja gesagt, generell geht es mir nicht um Anschreien, da bin ich sofort dabei, dass man da auch eine gelbe Karte geben kann. Aber wenn ein Schiedsrichter als erstes Mittel für sich im Kopf hat, egal welche Situation ist, ich muss ihm jetzt eine gelbe Karte geben, um zu deeskalieren, das ist irre. Das ist einfach irre.
Ja,
und das wird okay. Im Amateurbereich nicht passieren. Gehe ich komplett mit.
Wir sind natürlich auf der Suche nach vielen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Wir sind froh über jeden, den wir haben. Nicht jeder Mensch, den wir da bekommen, ist auch kommunikativ sofort auf der Höhe. Und wahrscheinlich sollte man jedem mal 1-2 Jahre auch Entwicklungsphase lassen. Aber also ich verstehe, dein Argument verstehe ich. Versuche aber auch mal noch in die Waagschale zu werfen, dass Menschen halt unterschiedlich sind.
Komplett,
ja? Und ehrlich gesagt, wenn man dich nicht kennt und mit 18 oder 16 das erste Mal auf dem Platz steht, ja, und dann kommst du da an.
Ich versuche jedem vorstellen, Schiedsrichter zu helfen auf dem Platz.
So wie Benno früher den Schiris
Nein,
helfen wollte
beim Handball. Ich helfe dem Schiedsrichter. Ich schreie den nicht an, ich beleidige den nicht.
Machst du wirklich nicht? Das Problem ist.
Es sei denn halt, ich werde halt im ersten Satz angeschrien.
Kannst du dich noch erinnern, nach unserer dritten Folge, dass mich irgendwer angerufen hat und mich gefragt hat, wie ich mich mit dir in den Podcast setzen kann? Ja. Irgendwie? Woher kommt sowas? Weil die Leute, ist das dann nur eine Erscheinung oder?
Ja, Selbstbild und Fremdbild ist manchmal halt auch nicht.
Schreist du wirklich nicht?
Nein, warum soll ich einen Schiedsrichter anschreien?
Das stimmt.
Wow, das du kannst dich ja auch
nur freuen, beim fünften Tor freut man sich
einfach. Im Endeffekt kriege ich halt einfach nur gelb, ja.
Ja, oder ich frage die Mannschaftsklasse freut sich.
Darf ich mal was anderes fragen? Wird das jetzt auch schon so durchgezogen, so auf Kreis- und Landesebene, dass nur der Kapitän mit dem Schiri sprechen darf?
Also ich habe noch keine Message bekommen.
Ich habe das jetzt bei der EM, beobachte ich das so und finde das super geil. Ich finde das gut. Was sagst denn du jetzt? Du hast doch schon wieder, wie du dich am Kinn kraulst. Da könntest du gleich schon wieder.
Es brodelt.
Ich habe dir eine Frage gestellt, du darfst mich anschreien.
Was für eine irrsinnige Regel.
Ist es wirklich eine richtig offizielle Regel
mittlerweile? Ja, also bei der EM, ja. Wurde es ja so kommuniziert, dass nur die Kapitäne mit dem Schiedsrichter reden sollen.
Weißt du, was ich zum Schiedsrichter...
Warum für dich eine nicht nachvollziehbare Regel?
Na, was ist denn, wenn der Schiedsrichter dann zu einem Spieler geht und den Spieler zu sich ran, nicht dem Kapitän, manchmal rufen ja die Schiedsrichter über den Platz, über 10 Meter, komm jetzt bitte her, Nummer XY. Was ich sagen würde? Rede doch mit dem Kapitän. Also, wo ist da die Gleichberechtigung, wenn der Schiedsrichter nur noch mit dem Kapitän redet, er aber möchte, dass du zu ihm kommst. Also er darf dich quasi ansprechen, aber du darfst nicht mit dem Schiedsrichter sprechen.
Finde ich jetzt nicht so schlimm.
Nee. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Der Kapitän ist ja immer in der Regel nicht derjenige, der vielleicht der autoritärste oder der Beste ist, sondern vielleicht der gerade an dem Tag Spielführer ist, der vielleicht gar nicht diese Möglichkeiten hat, das weiterzugeben, was der Schiedsrichter jetzt möchte. Jetzt hast du zum Beispiel in der Mannschaft einen Kapitän, der einfach durch seine Leistung glänzt. Nehmen wir so einen Messi zum Beispiel. Ja, der ist Kapitän gewesen, weil er einfach durch seine Leistung glänzt hat.
Der allerdings eher nicht redet.
Also auf dem Spielfeld ein introvertierter Typ, der halt einfach mit Leistung vorangeht. Jetzt geht der Schiedsrichter zu dem und sagt, jetzt bring mal da vorne deinen Suarez in Griff und hinten deinen Piqué und kümmere dich mal um Puyol. Ja? Wie sollen das funktionieren?
Weißt du, was Messi dann macht? Ich glaube, dass Messi einmal in die Augen guckt und macht so und dann hören die auf den.
Ja, also...
Das glaube ich.
Ich finde es erstmal gut, dass der Schiedsrichter geschützt wird dadurch, dass nicht jeder auf ihn einreden kann, aber für mich ist das eine irrsinnige Regel.
Also ich glaube, die Regel ist auch dahingehend eigentlich bezogen, dass wenn eine Entscheidung getroffen wurde, und es war in der Vergangenheit so, dass teilweise Massen, ganz krass war das ja in Spanien, wenn man Klassiko geguckt hat, die rennen ja mit 10, 12, 15 Mann auf den Schiedsrichter.
Zwei Minuten
und Rudelbildung. Und versuchen den ja dann noch von der Entscheidung umzustimmen oder sonst was. Und was ich dann halt in Zeiten des Videoschiedsrichters eigentlich makaber finde, ist, es wird ja sowieso im Hintergrund geprüft. Also ich brauche als Spieler ja eigentlich nicht, ja. Und das kann ich als Typus, als Mensch und als Sportler eigentlich nicht nachvollziehen, wenn ich weiß, es wird sowieso überprüft, es wird gecheckt. Warum soll ich dann den Schiedsrichter, der auf dem Platz steht und der auch wartet, was sagen mir andere?
Das stelle ich tatsächlich fest, wenn man jetzt so Profifußball
guckt. Und das ist, glaube ich, ein Grund dieser Regel. Ich glaube nicht, dass es geht, wenn ich jetzt Schiedsrichter und Spieler ranhole und möchte mit denen ein Gespräch führen, dass das soll ja auch gestattet werden. Da sind wir ja
wegschicken.
Da sind wir aber bei kommunikativ. Eben sagst du wünschst dir einen kommunikativen Schiedsrichter und jetzt sagst du, ich schicke ihn zum Kapitän.
Hat er recht, hat er einen Punkt.
Das sind ja Sachen. Also ich glaube, es ist immer eine Frage des Miteinanders, grundsätzlich. Vom Schiedsrichter zum Spieler, aber auch vom Spieler zum Schiedsrichter. Und ich kann nur von der Amateurebene sprechen. Ich finde, die Hemmschwelle im Verbalen wird bei uns immer niedriger, wird immer schneller sehr, sehr, sehr dünn. Ja, ein Schiedsrichter ist und bleibt das letzte Punkt, Punkt, Punkt. Und zum Glück sage ich, bei uns hier in Sachsen-Anhalt, für meinen Erfahrungswert, Gott sei Dank nicht körperlich in Massen, wie es woanders ist. Aber dieser verbale Austausch wird niedriger. Und das ist ein Faktor, wo ich sage, da müssen beide Parteien aber auch arbeiten. So bei Schiedsrichter, da gebe ich dir recht, dass ein Schiedsrichter auch kommunikativer sein kann. Aber das musst du lernen, dafür brauchst du Zeit. Und umgedreht, die Spieler sollten halt auch nie vergessen, dass es ohne uns halt auch im Normalfall kein Spiel gibt, ja.
Ist es für dich wirklich so, dass es jetzt von Jahr zu Jahr schlimmer geworden ist mit den Angriffen und der Verbalentgleisung?
Also verbal, finde ich, wird es, wie gesagt, definitiv von Jahr zu Jahr schlechter. Also
mehr.
Weil genau, es gibt. Wir reden ja auch viel mehr öfter drüber. Ist es deshalb so, dass man eine selektive Aufmerksamkeit hat und das noch viel? Also ich finde es ja gut, wenn man es immer mehr wahrnimmt, damit man auch darauf reagieren kann. Oder ist es auch wirklich effektiv schlimmer so? Das kannst du wahrscheinlich jetzt gar nicht so richtig einschätzen. Weil
im Detail kann ich es nicht einschätzen. Aber ich kann ja auch bloß wieder von meinen Spielen ausgehen. Und wenn ich hin und wieder ein Juniorenspiel pfeife, das fängt mit ganz banalen Sachen an. Die sind jetzt auch erstmal nicht dramatisch, aber da fängt die Form des Respekts gegenüber den Schiedsrichtern an. Wenn ich einen Spieler habe mit 17, 18, der permanent, ey, dicker Alter, und so diese...
Das sagt er jeden. Wenn er mich sieht, sagt er das immer zu mir.
Schönebecker Dialekt. Dicker Mensch, schöner.
Ja, aber das gab es vor Jahren halt nicht. Ja, ja. Und das ist halt auch eine Form des Respektes.
Sagen die jungen Spieler Digger zum Schiri? Wenn die,
auch.
Das ja, stehen dann raus, weil das Jugendsprache ist.
Und die meinen das ja nicht.
Ich weiß, dass sie das nicht so meinen.
Oder Alter. Also wenn ich mit 34 da rumlaufe, sehe ich mich noch nicht als Alter. Gibt sicherlich auch andere Wegbegleiter. Aber das sind kleine Basissachen. Ja? Wenn das schon wegfallen würde, ist das so ein ganz. Ich gehe auch nicht zu den Spielern und sage, ey, Rotzlöffel oder sonst irgendwas. Ja? Oder Juniortüte oder keine Ahnung was. Aber das, ich muss den so gut wie möglich neutral behandeln. Und das wünscht man sich ja umgedreht genauso. Ja? Und dann sind, wie gesagt, die anderen Aspekte, die wir da eben noch debattiert haben, ein Faktor. Und
bildest du Schiris mit aus? Hilfst du da auch noch mit?
Nein.
Weil du machst ja Schule in French. Und einen normalen Job hast du wahrscheinlich auch noch.
Wahrscheinlich.
Schiedsrichterei, auch. Dann bist du im Verein engagiert, spielst auch noch selber.
Genau.
Ganz schön viel Fußball. Guckst du jetzt eigentlich noch EM oder hast du dafür keine Zeit?
War gestern irgendwas?
Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viele Spiele
geguckt. Gestern war dieses Deutschlandspiel, glaube ich.
Stadt Albanien.
Das konnte ich nicht gucken.
Albanien.
Musste arbeiten.
Deutschland. Wir haben die Spiele.
Hoch und runter.
Hoch und runter, rechts, links. 2-0 gewonnen, war irgendwie ein okayes Spiel, weil es wahrscheinlich keins, was jetzt irgendwie eine goldene Bote verdient hätte, aber es war trotzdem ein solides und souveränes Spiel, was sie da abgeliefert haben, aus meiner Sicht. So, war okay.
Achtelfinale steht.
Ich fand den Kommentator grenzwertig, der sagte, ab jetzt steht fest, Deutschland wird ein gehöriges Wörtchen mitspielen. Auch so eine komische Formulierung, beim Spiel um den Titel, oder wird ein Wörtchen mitreden beim Spiel um den Titel. Also es war so, finde ich jetzt nach diesen zwei Siegen gegen zwei Mannschaften mit einem Respekt, wo zwar alle gewarnt haben, aber alle auch, also Magath hat ja auch gesagt, also ich weiß nicht, mit den Gegnern, bla bla, die Spiele müssen gewonnen werden, aber trotzdem seid mal entspannt, keine Ahnung. Aber er hatte doch Portugal. Er hatte Portugal als Tipp. Du hattest Frankreich, als Geheimtipp hattest du die Tschechen? Nee, hattest du Österreich?
Österreich, ja.
Als Geheimtipp irgendwie. Ist alles bis jetzt noch nicht so, aber ich meine, alle haben erst eh mal gespielt so richtig, ja, außer Deutschland.
Ist halt ein Turnier, ja.
Ja. Was hast du denn für ein Gefühl? Bleibst du bei deiner Einschätzung bis jetzt?
Ich fand Deutschland in beiden Spielen sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also viele haben auch die Schotten schlecht geredet, wie schlecht die waren im ersten Spieltag. Vielleicht war Deutschland einfach nur brutal stark, ja. Also gestern fand ich die Schotten gar nicht schlecht gegen die Schweiz.
Stimmt.
Ungarn war jetzt auch. Hat Deutschland auch gut gemacht, ja. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen bei, weil ich Toni Kroos ein bisschen kleiner gemacht habe, als er ist, ja. Diese Seite überladen und ein Tor kreieren, das haben sie gestern wieder beim 2-0 hervorragend gemacht, ja.
Gestern hat mich einer gefragt, also da hat die Runde, wir haben mit unserer Tippgemeinschaft geguckt, Der hat dann gefragt, was ist eigentlich passiert in dem einen Jahr? Vor einem Jahr war das alles so gruselig und so, was ist eigentlich passiert? Und irgendwann, Stille, keiner wusste, was zu sagen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ehrlich gesagt, Toni Kroos ist zurück. Dazu ein bisschen Selbstbewusstsein. Und wenn du siehst, wie die alle, die nehmen den Ball an und du hast sofort das Gefühl, Radar, wo ist Toni? Und das macht, das gibt denen die Ruhe, auch die anderen Variationen durchzuspielen, weil sie immer wissen, wird's eng. Da hinten steht er, da passe ich entweder quer oder zurück.
Ja, also momentan passt das halt alles, weil sie gerade im letzten Drittel viele ballsichere Spieler haben, mit Musiala und Wirtz und auch Havertz spielt sehr variabel und ballsicher. Spannend wird's halt wirklich, wenn mal andere Mittel gebraucht werden, wie zum Beispiel mal ein paar lange Bälle und so weiter. Also Ungarn hat in meinen Augen gestern wenig Spielglück. Wenn gestern normal vielleicht läuft, steht es vielleicht 1-0 oder auch
1-1. Und zwar nach einer Minute steht es 1-0. Vielleicht
sogar 2-1 für Ungarn. Ja. In meinen Augen war es gestern zwar noch ein gutes Spiel, aber es kann auch anders ausgehen. Und bleibt echt spannend zu beobachten, wie es jetzt gerade gegen die Schweiz wird und dann halt in einem Achtelfinale. Wenn es halt viel Euphorie hat und trotzdem im Achtelfinale vorbei ist, was trotzdem eine bescheidene EM. Ja.
Das muss man ja halt du bist sagen. Torhüter, Neuer. Zweimal exzellent pariert und dieser Knochenpass, den sie da zurück, wo ich überhaupt nicht wusste,
was... Pass, so war der zwischengespitzelt.
Ja, aber warum der, ich weiß gar nicht, wer der Abwehrspieler war, der einfach stehen bleibt.
Kimmich.
Kimmich hat einfach zurückgezogen oder keine Ahnung, was hat denn der gedacht?
Er hat Vertrauen.
Hat der Leo zum Gegenspieler gerufen oder was?
Ja. Leo. Der war noch in der Kabine.
Und da hat Neuer natürlich auch, das hat er gut gemacht.
Aber heute Abend richtig spannendes Spiel, Italien gegen Spanien, freue ich mich drauf. Ja. Also bisher gab es, um deine Frage zu beantworten, für mich keinen klaren Favoriten.
Ja, finde ich auch.
Also Österreich war jetzt auch nicht besonders gegen...
England hat mich ein bisschen enttäuscht in dem Spiel.
England sehe ich gar nicht aktuell. Ich fand Albanien ganz cool im Fußball, fußballisch.
Türkei war messermäßig drauf, fand ich.
Gegen Georgien gespielt, also
ja.
Bei allem Respekt an Georgien.
Georgien war nicht schlecht.
Ja.
Ja, das Spiel, ja.
Wir haben ja auch Spiele bei, das wäre normalerweise Qualifikationsrunde für die Qualifikation so EM. Ja, wenn jetzt, keine Ahnung, Slowenien, Slowakei, Rumänien, von 10 Mannschaften, die da jetzt dabei sind, qualifizieren sich in der Regel sonst nur 2, wenn die nicht so aufgebläht wären.
Seid ihr in Tipprunden?
Nein. Schiedsrichter tippen nicht.
Ja, ist so?
Und das heißt, du musst jetzt auch es gab die Frage, Tipprunde zu machen, aber...
Nein, also wir haben ja welche gehabt, aber ohne Geld, und ohne Geld macht es keinen Spaß.
Und ich bin in der Tipprunde mit Geld.
Ja.
Ich führe.
Das ist keine gute, oder? Was habt ihr? Habt ihr bis bei den Handballern drin?
Expertenrunde.
Ich führe zusammen mit meinem Kumpel Andi Bernsau. Also seit gestern nicht mehr. Gestern hat er sich vertippt. Ich habe 1-0 getippt, leider. Als Sieg für Deutschland.
Ich habe immer noch einen Witz im Kopf, der war wirklich doll lustig gerade.
Welcher Witz?
Ja, ob du mit den Handballern tippst, weil du Erster bist.
Fandst du das wirklich lustig?
Dolle.
Er weint schon fast.
Ich vor Lachen über seinen eigenen Witz. Ja. Manchmal muss es echt schwer sein, wenn man Danny Piele ist. Ja, wenn man
das ist grundsätzlich immer einfach.
Gut gewesen war's.
Möchtest du noch was sagen, Werbung machen?
Na, morgen auf jeden Fall alle nach Houston. Also ich habe jetzt hier auch kurzfristig abgesagt, aber ich nehme an, du wirst einen tollen Ersatz haben. Wird ein gutes Spiel, du hast gesagt, ein schönes Fest und ein paar gute Fußballer in Houston. Wie viel Uhr morgen?
18 Uhr.
18 Uhr, Schule and Friends. Ansonsten geht ruhig mal bei den Socials vorbei, immer mal wieder. Für Witze ist immer gesorgt, gute Bilder sind auch dabei, Danny und ich im Trikot. Wenn es euch mal richtig schlecht geht, guckt euch das an, es gibt welche, denen geht's noch schlecht.
Ich mache erstmal eine Saftkur. Saftkur.
Ich mache 3 Saftkuren in einer Stunde. Und ansonsten bleibt stark. Wir sind ja mit dem Boot, wir werden dich ja vielleicht öfter mal hier sehen. Das, was du über die Schiedsrichterei gesagt hast, fand ich gut. Und alle anderen Themen, die es auch noch so gibt, Ehrenamt, Vereinsarbeit, Amateurfußball und so, können wir immer später. Wir sind ja in Verbindung.
Ich glaube, man sollte immer miteinander reden und nicht übereinander. Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Drück raus.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.